Wir werden über viele interessante Stationen der langen Karriere sprechen, aber aktueller Anlass ist natürlich das Unplugged-Projekt und die anstehende Tournee. Es ist weitläufig bekannt, dass es ja nicht die Neuerfindung des Rades ist. Es gibt schon ganz viele, viele Künstler, die diese Unplugged-Konzerte gegeben haben und aufgenommen haben. Aber es scheint im Augenblick so eine Welle wieder zu geben, nachdem in den Mitte der 90er Jahre auch internationale Stars wie Eric Clapton, Rod Stewart und so weiter diese Welle ausgelöst haben, schwappt sie jetzt wieder nach Deutschland. Was ist das Besondere nach wie vor?
Ich glaube, es ist einfach eine reizvolle Zusammenstellung verschiedener Faktoren. Einmal nimmt man alte Songs her, von denen man hofft, dass sie gewichtig genug sind, wiederholt zu werden, und bearbeitet die neu. Zum Teil mit einer völlig anderen Besetzung, wie das auch bei uns der Fall war. Die Band war zwar im Kern die gleiche, aber da gab es noch eine Reihe von Musikern, die mitgespielt haben. Dann kommen hinzu Gäste, die man einlädt. Das ist ein bisschen so eines der Kriterien, die man beachten will. Und das bedeutet, dass wir zu tun kriegen mit den Songs von Gästen, dass wir gefragt sind oder waren, herauszufinden, wie man aufeinander zugeht musikalisch. Es sind ja sehr unterschiedliche Stilistiken im Spiel. Und dann das Ganze an einem Spielort, der recht kompakt ist, mit seinem Publikum, das einem fast schon auf dem Schoß sitzt und einem zuguckt, wie man spielt. Also eine sehr, im positiven Sinne, enge Situation. Drei Konzerte, die man spielt, um daraus auszuwählen. Bei uns war es dann das dritte, Gott sei Dank, an einem Stück. Das Ganze wird auch noch gefilmt, das heißt, da wuseln dann irgendwo Kameraleute zwischen den Beinen herum und agieren. Eine ziemlich aufregende Mischung, und das, glaube ich, ist so der Reiz, dem viele Musiker erliegen und sagen, sowas möchte ich gerne machen. Nicht zuletzt auch ein bisschen Eitelkeit, gebe ich gerne zu, wenn man, Sie haben das ja schon erwähnt, von gewissen Größen weiß, dass sie auch diese Plattform betreten haben und maßgeblich darauf herumgetobt haben. Die gerade solche Sachen wie Eric Clapton, das ist Benchmark, das ist irgendwo die Messlatte für viele, und dann versucht man irgendwo sich selber ein bisschen in die Höhe zu schrauben.
Ich möchte das Stichwort Gäste mal aufgreifen. Auf dem Unplugged Album und der DVD sieht man und hört man ja auch zum Beispiel Jennifer Weist, Johannes Oerding ist dabei und
Philipp Häuser.
Viele junge Kollegen vor allen Dingen. Und das ist ja auch scheinbar Teil dieses Konzepts, die mit einzubinden.
Das war nicht unbedingt ein herausragender Aspekt in der Zusammenstellung. Ich habe mir also nicht Gedanken darüber gemacht, in welchen Alters unsere Gäste sind. War viel, viel mehr entscheidend, was sie machen, wie die Musik klingt, ob wir davon ausgehen konnten, dass es miteinander klappt. Ganz entscheidend, viel, viel wichtiger als alles andere, der menschliche Aspekt, ob wir uns gegenseitig etwas zu geben hatten und auch auf der entsprechenden Augenhöhe uns begegnen würden. Aber es ist richtig, im Endeffekt stellt man einfach fest, dass rechts und links überall jüngere Kollegen am Werk sind, was sich positiv auswirkt, gar keine Frage. Da ist eine Unbekümmertheit, die manchmal einem selber abhanden kommt und dann die auf diese Weise wieder erzeugbar ist. Aber es ist kein Kalkül, es ist jetzt nicht irgendwie der Rechenschieber, der sagt, umgibt sich mit jungen Leuten, dann kommst du selber ein bisschen jünger daher. Also das war nicht die Absicht.
Die Krux bei der Sache könnte ja jetzt sein, dass die Fans diese Platte und die DVD kennen und von der Tournee jetzt auch Ähnliches erwarten. Diese intime Atmosphäre in diesem relativ kleinen Rahmen in Halle, in Sachsen-Anhalt, und die dann zu transportieren in eine große Halle, die jetzt auf der Tournee anstehen wird, stelle ich mir A nicht so einfach vor. Und zum anderen ist es ja auch eine Sache der Terminplanung. All die Gäste werden ja nicht dabei sein
können. Nein, und außerdem können wir das alles gar nicht bezahlen. So geht es schon mal los. Nee, völlig richtig. Wir haben in Halle, in diesem Steintor-Theater, das älteste Varieté-Haus, das es in Deutschland gibt, eine sehr intime Situation gehabt. Und jetzt geht es, wie Sie schon richtig sagen, darum, diese Intimität in eine große Halle zu bringen, in eine Arena. Und den Beweis, den sind wir schuldig, den müssen wir, da müssen wir antreten und ihn erbringen. Das wird die Herausforderung sein. Aber es gibt Beispiele anderer Künstler, die das geschafft haben, und deswegen sind wir recht zuversichtlich, dass das auch in unserem Fall machbar ist. Es gibt Mittel, die man einsetzen kann, um diese Nähe zu erzeugen. Aber es gibt auch ein paar Tricks, und die sind jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen. Und der Regisseur unseres Albums, der also für die Filmarbeiten verantwortlich zeichnet, ein Holländer, hat uns zu einer Sitzordnung verholfen oder sie uns empfohlen, die wir ursprünglich gar nicht vorhatten. Wir wollten Front spielen, wir wollten auf der Bühne sitzen und ins Publikum hineinspielen, so wie das in einem normalen Konzertsaal der Fall ist. Und er sagte, kam irgendwann mal zu mir und sagte, wie spielt ihr denn im Studio? Und ich habe gesagt, so wie wir jetzt zum Beispiel, wir beide jetzt gegenüber sitzen, so spielen wir und spielen uns auch die Sachen zu, gucken uns an dabei und leben von der Körpersprache, von der Mimik, und das erzeugt eine gewisse Intensität, die man sonst vielleicht so nicht hat. Und er sagte, dann mach das doch in dem Konzert auch so. Und meine Entgegnung war, dann würdest du doch aber nie in der Lage sein, eine Totale zu schießen von uns allen und uns alle auf dem Bild haben, von Zeit zu Zeit zumindest. Er sagte, das brauche ich nicht. Ich filme deinen Rücken und ich filme das Gesicht deines Gegenübers und dann weiß ich, was du machst. Und auf die Art und Weise ist etwas sehr Intimes, davon sprachen wir ja gerade, entstanden, nämlich der Dialog, der sich selbst erklärt, wenn man also jetzt dieses Album sieht und wie die Akteure miteinander umgehen, dann lebt es enorm stark von diesem Dialog. Und den in eine große Halle zu übertragen, ist machbar über Kameras. Das muss man dann projizieren auf irgendwelche Leinwände, wie das ja in anderen Rockkonzerten auch der Fall ist. Das wird der Unterschied sein.
Dieser Dialog, der ist mir ganz besonders aufgefallen auf der DVD, in dieser Interaktion mit Ilse de Lange, diese bezaubernde Sängerin von Common Linnets. Ja. Da sieht man richtig, dass sie und sie beide wirklich auch miteinander spielen und nicht jeder für sich.
Bei Johannes so, ist eigentlich bei jedem so. Das war für mich, das ist mein Gewinn. Mein ganz privater, egoistischer Gewinn ist dieser Dialog. Mir hat das enorm viel Spaß gemacht, diese Intensität, die sich dabei ergibt. Ich habe an Katies Lippen gehangen, weil ich weiß, weil sie eine Perfektionistin ist. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Maffay, reiß dich zusammen, mach bloß keinen Fehler. Ja? Und das war zauberhaft. Diese Interaktion, die war eigentlich mit das Wichtigste an der ganzen Geschichte.
Ich habe auch schon den Namen Johannes Oerding eben schon genannt. Eines der Highlights in dem Repertoire, nach meiner Meinung, ist diese neue Version von Über sieben Brücken musst du gehen. Ich denke auch, dass dieser Song ja eine ganz besondere Bedeutung sowieso in der Karriere des Peter Maffay hat.
Zweifelsohne. Also wir haben uns ja diesen Song ausgeliehen. Der ist, ich hätte ihn gerne geschrieben, aber er ist mir nicht eingefallen. Das war dann die Gruppe Karat, eine ostdeutsche Gruppe, die diesen Song bekannt gemacht hat, im der damaligen DDR. Wir hörten den Song und ich habe ihn unbedingt covern wollen. Mit Einwilligung von Karat ist das dann auch machbar gewesen. Dann wurde das ein relativ bekanntes Lied auch im westlichen Deutschland. Und später, als dann die Mauer fiel, wurde es, ich versteige mich hoffentlich nicht, zu einer kleinen Hymne. Und das ist bis heute geblieben. Und für diejenigen, die uns seit damals begleiten, ist dieses Lied und für uns natürlich auch daher ziemlich wichtig. Wir sind ja in einer gewissen Weise Zeitzeugen gewesen. Nun liegt dieses Vorkommnis, der Fall der Mauer, lediglich ein paar Jahre zurück. Das ist ja nicht lange her. Trotzdem für viele, auch in den nachgewachsenen Generationen, ist diese Zeit nicht mehr so präsent. Und mit einem Johannes Oerding kriegt das, wenn man das mal so sehen will, wieder einen aktuellen Bezug. Es ist ein junger Sänger, der das Lied jetzt zu einer neuen Version mitformt Und diese Sparsamkeit, die drin ist, und die Intensität auch, mit der Johanna singt, diese wunderschöne, klare Stimme, diese Färbung der Stimme und die Art und Weise, wie wir uns ergänzen, ich glaube, das ist sehr reizvoll. Im Falle von Johannes ist es sowieso so, dass ich festgestellt habe, dass wir Musik sehr ähnlich empfinden. Also in der Harmonik der Lieder, in der Art, sie zu interpretieren, gibt es ziemlich viele gemeinsame Nenner. Mir gefällt seine Rhythm and Blues-Attitüde. Das muss man können. Es gibt viele, die das wollen, aber nicht hinkriegen. Er kriegt das hin. Diese ganzen Schleifen und Tricks, die er auf Lager hat, das ist ungewöhnlich. Normalerweise muss man damit aufwachsen und dann geht das ins Blut über und er hat das irgendwie adaptiert, wie weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es da. Und dann passiert so etwas wie Liebe wird verboten, ist für mich die geilste Version, die wir jemals gespielt haben oder die irgendjemand mal gesungen hat. Und das ist mit ihm machbar. Eiszeit zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ein alter Song, entstanden, naja, als dieser ganze Rüstungswahnsinn passierte, Aufrüstung auf beiden Seiten. Wenn man jetzt nach Korea guckt, in den Iran guckt und so weiter, dann gibt es guten Grund, dieses Lied wieder zu spielen. Es hat an Bedeutung nichts verloren. Und jetzt geht Johannes her und setzt hinten noch einmal 4 Zeilen drauf, die einen absoluten Bezug zur jetzigen Zeit haben. Man sagt, wenn wir uns jetzt nicht bewegen, wenn wir jetzt nichts tun, können unsere Nachkommen uns den Vorwurf machen, dass wir das nicht getan haben. Ja. Dann kriegt das plötzlich, wird ein altes Lied wieder zu einem neuen Lied.
Und genau den Song hören wir jetzt.
Gerne.
In der Info-Talk mit Peter Maffay.
Berge spucken Lava auf in der silberklaren Mond. Aschenregen fällt auf uns, die Erde hat Milliarden wollen. Aus den Quellen schießt Pluto bis zum Saturn. Atlantis kommt jetzt hoch, doch wo bleibt der Mensch, der sich daran freut? Eiszeit, Eiszeit, wenn die Meere untergehen und die Erde bricht, wenn die Erde bricht.
Sie hören den NR Info Talk heute mit unserem Gast Peter Maffay und wir sprachen gerade über die Tatsache, dass bestimmte Songtexte auch eine Aktualität wiedererlangen und das gilt nicht nur für den gehörten Titel Eiszeit, das gilt für eine Menge anderer Songs auch und wenn wir schon über Engagement auch für die Umwelt beispielsweise sprechen, dann sollten wir vielleicht mal aufgreifen, was so mittlerweile ja auch in der Weltpolitik geschieht oder nicht geschieht. Ich habe auch wie viele wahrscheinlich auch gerade der jüngeren Generation die Befürchtung, dass wir da in eine Richtung steuern, die fatal sein kann. Und die Aufklärung gerade auch von Kindern und Jugendlichen ist ja auch ein Anliegen, indirekt beispielsweise von der Stiftung und ich rede jetzt also von der Allianz für Kinder. Mhm. Und ich denke, wir sollten vielleicht mal darauf den aktuellen Stand kommen.
Gerne.
Wie ist denn die aktuelle Entwicklung? Was ist da Hauptziel dieser Aktivitäten?
In unserer Stiftung geht es um traumatisierte Kinder, also Kinder, die es sich nicht aussuchen konnten, in welche Umstände sie hineingeboren wurden. Viele dieser Kinder haben Defizite mentaler Art, körperlicher Art. Sehr viele dieser Kinder haben Traumatisierung erfahren durch Gewalt, durch Missbrauch. Kinder, die ihre Eltern verloren haben, weil sie aus Kriegsgebieten stammen, die entwurzelt wurden, weil sie geflüchtet sind. Man könnte die Liste der Traumata fast unendlich weiterführen. Leider Gottes ist es so, dass die Schwächsten in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, am meisten leiden. Und daher haben wir es uns vor 17 Jahren angefangen zur Aufgabe zu machen, für einen Teil dieser Kinder irgendwie stützende Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise Ferienaufenthalte in unseren Einrichtungen. Wir haben 4 Einrichtungen, eine in Mallorca, 2 in Deutschland und eine in Rumänien. Und uns besuchen ca. 1.300 Kinder pro Jahr, die dann für ein paar Tage, für eine Woche, manchmal vielleicht sogar für 2, eine Auszeit nehmen können von ihren Umständen, in denen sie leben. Die Kinder kommen aus Heimen vornehmlich zu uns. Und dann wollen wir, das ist unser Ziel zumindest, den Kindern eine möglichst intaktes Umfeld bieten, eine intakte Natur, wollen den Bezug herstellen zu Ökologie, zum korrekten Umgang mit Tieren, mit Pflanzen und so weiter, weil das ja auch der Anspruch ist, den die Kinder selber haben können im Umgang mit sich. Also die Erwachsenen haben ja diesen Kindern Schaden zugefügt. Jetzt müssen die Erwachsenen im Grunde genommen auch dafür sorgen, dass diese Kinder gestärkt werden, um wieder Teil der Gesellschaft werden zu können. Und das ist unsere Arbeit seit 17 Jahren. Im Laufe der letzten Jahre ist es so bedeutsam geworden für uns, dass es alles andere eigentlich überlagert. Diese Stiftungsarbeit ist für mich beispielsweise die Hauptaufgabe geworden. 2 Drittel meiner Zeit verbringe ich in irgendeiner Form mit Belangen, die Stiftung betreffen. Ich turne draußen herum und versuche zu vernetzen. Das ist meine Möglichkeit und meine Aufgabe. Versuche, meine Popularität ein bisschen zu benutzen, um genau das zu betreiben, Leute zusammenzubringen, die ähnliche Ziele haben und die auch bereit sind und willens sind, Synergien zugunsten dieser Kinder zu schaffen. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, manchmal ein bisschen belastend, weil man logischerweise Schicksale von kleinen Menschen mitbekommt, die gravierend sind, so sehr, dass man sie manchmal kaum in Worte fassen kann. Damit muss man fertig werden, aber das muss auch jeder Arzt beispielsweise in einem Krankenhaus, der Kranke versucht zu heilen, der sieht auch eine ganze Menge und jeder Sozialarbeiter wird davon berichten können, etc. Also wir sind da keine Ausnahme, das ist völlig klar. Mir ist auch klar, dass der Bedarf viel, viel größer ist als das, was wir jemals zu stillen in der Lage sind. Andererseits erlebe ich immer wieder, wie mit dem Ansatz von vielen Menschen oder von mehreren Menschen eine Energie entstehen kann, mit der man Agonie, also Unbeweglichkeit, überwindet und dann das Gefühl hat, dass man wenigstens ein bisschen etwas bewegt. Ja. Und es ist eine wunderschöne Arbeit.
Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich schwer ist, an so traumatisierte Kinder manchmal heranzukommen. Und denke mir, dass dieser kleine grüne Drache ein Eisbrecher sein könnte. Aber
ist unsere Brücke. Ja. Also es gibt die 7 Brücken, aber das ist die 8. Über diese Brücke gehen wir, Tabaruga ist ein Synonym für die Kinder, eine kleine Gestalt, die für Werte steht. Wir wollten und wir werden auch in Zukunft immer versuchen, Werte zu kommunizieren. Werte, von denen wir glauben, dass in der Gesellschaft heute, in einer kurzlebigen, schnelllebigen Zeit, an Gewicht, an Bedeutung nicht verloren haben. Ja? Und wir erleben ja in der Gesellschaft Keile zwischen Haben und Nichthaben, zwischen Religionen. Die Toleranz steht auf dem Prüfstern. Wir erleben Radikalisierung. Wir erleben gemeinsame Ansätze zugunsten von Separatismus wieder verschwinden, wie die Bedeutung von Europa torpediert wird durch Kleinstaatlichkeit und Nationalismus. Wir erleben Rechtsradikalismus, Linksradikalismus, erhöhtes Gefälle ökologischer Art auf der ganzen Welt, Erosionen und so weiter. Man könnte jetzt ganz schwarz sehen, aber das dürfen wir nicht. Das dürfen wir schon im Hinblick auf die Erwartungshaltung der nächsten Generationen nicht. Wir sind verpflichtet, etwas zu tun. So, und da ist für uns die Stiftung, für andere sind es andere Möglichkeiten, aber für uns die Stiftung ein Weg, dieser Bewegungslosigkeit zu entfliehen.
Stichwort Rechtsradikalismus wollte ich hier nochmal aufgreifen. Es gab ja auch mitinitiiert von Udo Lindenberg, diese Bewegung Rock gegen Rechts.
Ja.
Und das ist traurig, dass das auch viele Jahre danach immer noch und immer wieder, vielleicht sogar immer mehr nötig wird, darauf hinzuweisen. Und daran angeschlossen die Frage, was können Künstler wirklich bewirken?
Na, das, was Udo und Kollegen von ihm und wir selber auch tun. Wir können rausgehen und können ermahnen, nicht der erhobene Zeigefinger ist die Absicht, aber wir können ermahnen, die Geschichte zu vergegenwärtigen, wirklich daraus zu lernen, sie nicht zu ignorieren, sie nicht zu vergessen, den nachwachsenden Generationen zu vergegenwärtigen, was vor wenigen Jahrzehnten passiert ist, welche Schuld die Gesellschaft auf sich geladen hat, nicht nur die deutsche, sondern überall auf der Welt passieren ja ähnliche Dinge, und dass man da nie zurückkehren darf. In eine solche Diktatur nicht, wie wir sie erlebt haben, in so eine menschenverachtende Zeit nicht, wie wir sie hatten, mit den Auswüchsen, den Schrecklichen, die es gegeben hat, mit Weltkriegen und Deportationen, Vernichtung und so weiter. All das darf eigentlich nicht passieren, und das wird am ersten da nicht passieren, wenn man diese Geschichte nicht vergisst. Also die Geschichte zu vergessen würde bedeuten, dass man wieder die Tore aufmacht für Fehlentwicklungen, und die Zeitzeugen, die es gibt, die sind gefragt.
Und das nicht nur in Sonntagsreden von Politikern zu Jahrestagen, wie dem 9. November beispielsweise, sondern eigentlich das ganze Jahr über.
Immer. Diese Gefahr schläft ja nicht. Diese Rückwärtsbewegung innerhalb von Teilen, das muss man ja schon differenziert sehen. Wir haben eine starke Demokratie und wir werden auch so etwas, solche Erosionen verkraften können. Aber es bedeutet, dass man sich selber immer wieder erneuern muss und wieder in Bewegung bleiben muss. Man darf die Augen nicht verschließen. Man muss ehrlich miteinander reden. Man muss die Dinge beim Namen nennen, um die es geht. Die Lösungsansätze, die wir angesichts von enormen Völkerwanderungen erleben, die Ansprüche, die daraus resultieren, die Belastungen und so weiter, das alles muss man sehr deutlich und ehrlich beim Namen nennen und dann versuchen, auf humanistische Weise Lösungen zu erzeugen. Das ist manchmal ein bisschen verpennt worden, und daher ist auch zum Teil dann so ein Rechtsruck entstanden. Und zum Beispiel die Ergebnisse der Wahlen, die wir hatten, sind nicht wirklich eine Überraschung. Glaube ich nicht. Ich glaube, Wurzeln für eine solche Entwicklung, die liegen schon Jahre zurück. Einige Leute oder viele Leute zumindest sind dann nicht abgeholt worden, haben sich nicht abgeholt gefühlt und haben dann gesagt, okay, wir können an die Konzepte, die man uns anbietet oder die man uns verklickert, nicht wirklich glauben. Deswegen gehen wir irgendwo anders hin. Ich würde nicht jeden, der bei der AfD gelandet ist, würde ich als radikalisierten Menschen bezeichnen. Da sind sicherlich viele dabei, die gesagt haben, vielleicht liegt da eine Lösung. Die großen Parteien können dagegen etwas tun. Sie können klare Konturen erzeugen, klarere, greifbarere, glaubhaftere Konzepte auf den Tisch legen. Wir alle müssen darauf einwirken, denke ich, und dann kann man das auch wieder korrigieren.
Da klingt der Optimist Peter Maffay heraus. 2014, glaube ich, war es, als Sie den Preis gekriegt haben, den Optimisten.
Auch.
Eine Auszeichnung. Aber in einer ersten Stellungnahme, kann ich mich noch erinnern, sagten Sie dann, ich bin doch eigentlich einer, der bekannt dafür ist oder von dem man glaubt, dass er nie lacht.
Das ist absolut nicht der Fall. Und ich bin auch nicht 24 Stunden am Tag ernsthaft. Ich wollte nie erwachsen sein, würde nie zustande gekommen sein, wenn es nicht diese Sandkastenmentalität von Zeit zu Zeit gäbe. Und auch zum Beispiel das jetzige Album ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Sandkastenspiel. Da sind auch Leute mit Kuchenformen, die musikalischer Natur sind, am Werk gewesen. Nein, ich glaube, und ich wiederhole das gerne, die kommenden Generationen haben ein Recht darauf, dass wir einen Optimismus uns erarbeiten. Das darf keine Makulatur sein. Das muss schon echt sein. Und wir haben Grund genug, in einer immer noch funktionierenden Gesellschaft wie der unseren optimistisch zu sein. Es gibt wenig Länder, in denen man so selbstbestimmt leben kann wie in Deutschland. Das ist ein unglaubliches, eine unglaubliche Errungenschaft. Wir haben eine Verfassung, die belastbar ist und die wir einsetzen können, um die Orientierung nicht zu verlieren. Ja. Für viele muss Deutschland ein Leuchtturm sein. Viele auf der Welt, die auf solche Errungenschaften, wie wir sie hier haben, nur träumen können. Ja. Und das gilt es zu erhalten.
Und zu solcher Einsicht kommt man ja wahrscheinlich auch, und ich zitiere jetzt mal einen Albumtitel, durch Begegnungen mit anderen Kulturen, mit anderen Musikern, absolut, mit anderen Leuten, auch mit Andersdenkenden. Und die Kunst dabei ist, eben sachlich darüber zu diskutieren und vielleicht auch dann daraus für sich Schlüsse zu ziehen, aber nicht stumpf einfach gegen etwas plakativ anzureden.
Wir leben in einer Welt, die mehr und mehr zusammenwächst. Wir haben Grenzen, natürlich, Staatsgrenzen, das dürfen aber keine Grenzen im Kopf sein. Diese Grenzen dürfen sich nicht auswirken auf unsere Religiosität. Sie dürfen sich nicht auswirken auf die Herkunft. Das sind Dinge, die in der heutigen Zeit, die haben nichts verloren im koexistenziellen Miteinander. Die richtige Augenhöhe ist die gleiche. Eine andere ist eigentlich nicht machbar, egal wer von wo stammt oder kommt. Und wir können von diesem Globus nicht entfliehen. Wir werden von Dingen tangiert, die 10.000, 15.000 Kilometer weit entfernt liegen, und zwar in Sekundenschnelle. Die Lösungen müssen übergeordnet sein und können nicht reduziert sein auf nationale Konturen und so weiter. Das ist nicht der Ansatz für die Zukunft.
Wie wichtig Transparenz und Durchlässigkeit von Grenzen ja auch ist, wissen Sie ja auch aus persönlicher Geschichte, aus der Kindheit. Ist ja kein Geheimnis. Sie kommen aus Rumänien ursprünglich, kamen nach Deutschland und zu einer Zeit, als diese Durchlässigkeit eben noch nicht existierte. Und wie schwer das damals gewesen sein muss, kann man sich aus heutiger Sicht kaum noch vorstellen, zumindest nicht als junger Mensch. Und auch da, glaube ich, gilt, dass man immer wieder auch darüber redet und das nochmal ins Bewusstsein
absolut
holt.
Wenn wir uns zurückerinnern, dass vor wenigen Jahren eine Mauer eine Nation getrennt hat, Stacheldraht zwei große politische Blöcke getrennt hat, wenn wir uns zurückerinnern, dass man sich gegenseitig totrüsten wollte, durch Bedrohung versuchte, ein Gleichgewicht des Schreckens aufrechtzuerhalten, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wir auf dem ganzen atomaren Schrott immer noch sitzen. All das sind Auswirkungen von Unfrieden, von Konfrontation. Und was wir brauchen für die Zukunft ist Entspannung, Deeskalation. Wenn es ein Nordkorea gibt und ein Südkorea, das jeden Augenblick explodieren kann, mit Folgen für die ganze Welt, dann wissen wir, dass wir nicht bauen können auf Raketen, auf Waffen, auf kriegerische Auseinandersetzungen. Das sind alles keine Lösungen für die Zukunft. Wenn wir dem Hunger in der Welt begegnen wollen, dann müssen wir das Geld, das dort verbraten wird, investieren in Ökoprojekte, in die Verringerung des Gefälles unter den Nationen, unter den Kontinenten. Ich meine, wir wissen, dass Afrika an der Schwelle zu einer sehr, sehr schwierigen Zeit stehen wird, weil dort die ökologischen Erosionen enorm sind. Das wird Menschenströme in Gang setzen von ungeahntem Maß. Und das wird auf der ganzen Welt so sein. Der grüne Gürtel wird immer kleiner werden. Wir treiben die Temperatur in die Höhe im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wird ungeahnte Folgen haben. Also da gibt es eine Menge an Aufgaben.
Um vielleicht noch mal ganz kurz auch auf die persönliche Geschichte, es klang ja gerade schon an, näher einzugehen. Das muss ja damals auch so ein kleiner Kulturschock gewesen sein, in den Westen zu kommen.
Weiß.
Und es war sicherlich auch schwer, hier Fuß zu fassen. Nicht nur als Persönlichkeit, als Mensch, sondern eben auch als Musiker. Ne? Das war ja nicht so einfach im kapitalistischen Westen.
Ja, wobei dieses Abenteuer zunächst damit begann, dass wir staunend vor Schaufenster standen, in denen alles drin war, was wir vorher noch nie gesehen haben. Ja? Also dieser Konsum, diese Farbigkeit, die Abwechslung, was ebenfalls erstaunlich war. Man ist auf die Straße gegangen und hat lachende Menschen gehört und gesehen. Das kannte ich in dieser Form aus Rumänien nicht. Alles war irgendwie gebückt und gedrückt und man wusste, dass man beobachtet wird in vielen Fällen, dass es Spitzel gab und so weiter. Ähnlich wie das in der DDR der Fall war. Man war einfach nicht frei. Man konnte auch nicht einfach ein Land verlassen, so wie das jedem Menschen zusteht. Ja. Das waren so meine ersten. Ich war 14 und bei mir gingen die Augen auf und über. Und ich brauchte ziemlich lange, um das ein bisschen zu ordnen. Ja. Sich selber zu verwalten, das kannte von uns niemand. Meine Eltern auch nicht. Ja. Dass man auf eine Versicherung einzahlt, dass man für seine Renten selber irgendwie mitverantwortlich und so weiter. In Rumänien hat das alles der Staat gemacht, aber in einer menschenverachtenden Form. Hier war plötzlich Freiheit da. Hier konnte man wählen gehen und das konnte man laut und deutlich sagen. Das war in Rumänien nicht machbar. Ja, als wir das erste Mal von Mühldorf am Inn, das ist ein kleiner Ort in Bayern, mit einem uralten VW nach Salzburg gefahren sind und da stand so ein ganz freundlicher Polizist an der Grenze und sagte, darf ich bitte Ihren Ausweis haben? In Rumänien hatte ich keinen Ausweis. In einem kommunistischen Land wie Rumänien brauchte man keinen Ausweis, weil man so staatskonform war, dass ein Ausweis nicht nötig war, in Anführungszeichen. Ja. Also waren alles so Eindrücke, die zunächst einmal einfach auf einen eingeprasselt sind und dann so schön langsam 4-5 Jahre später wuchs Bewusstsein daraus. Deswegen habe ich auch viel später gezündet, was politische Vorgänge anbelangt und so weiter. Für mich war diese erste Begegnung mit der freien Welt in der Tat ein bisschen ein Schock.
Nicht nur die Augen des 14-Jährigen gingen über, wahrscheinlich auch die Ohren auf. Westliche Rockmusik.
Ja klar, ich meine, wir schalteten das Radio und es waren die plötzlich nicht mehr gestört. Ja, wenn wir in Rumänien Radio gehört haben, dann haben wir das versteckt getan, damit niemand das mitbekommt. Und da waren sämtliche Störgeräusche drauf, die vorstellbar waren. Wir kriegten die Musik klein zerhackt geliefert. Hier war plötzlich alles anders. Wir schalteten Fernseher an, das war noch schwarz-weiß zum großen Teil. Und dann traten diese Herrschaften alle auf, wie wir sie bewunderten und suggerierten uns einen Lebensstil ein, den wir so nicht kannten. Da sah ich die ersten Schlaghosen und die Stiefel und die Lederjacken und was der Kuckuck, was Elektrogitarren. Ich habe gesagt, das ist Leben so. So müsste man das machen. Ja. So habe ich das zunächst mal wahrgenommen.
Ist sicherlich sehr schwer, aus diesem Riesenfundus der Rockmusik einen Titel herauszugreifen. Aber gab es damals vielleicht einen ganz prägenden Titel, der gesagt hat...
Ja, auch viele. Viele. Es war ja eine Zeit, wo man mitkriegte, dass es in diesem weit entfernten Hamburg im Star-Club richtig losging. Und natürlich, die Namen derer, die dort gespielt haben, die waren bekannt. Ich hatte ein bisschen später ein paar Favoriten, die lange es geblieben sind, auch heute noch. Ich fand Cream, die Gruppe Cream, außergewöhnlich, stilistisch außergewöhnlich. Ich wusste nicht, dass Eric Clapton irgendwann mal so berühmt würde. Ich wusste nicht, dass Ginger Baker am Schlagzeug so eine schillernde Musikerfigur wurde. Und ich wusste nicht, dass Jack Bruce, der Bass spielte, und ich irgendwann mal viel, viel später auf einer derselben Scheibe stattfinden. Aber mir gefiel diese Musik, die war sehr außergewöhnlich. Und da gab es einen Titel, den ich deswegen so sehr mochte, weil ich dieses Gitarrenspiel von Clapton mache. Faszinierend, weil der Titel heißt Strange Brew.
Den hören wir jetzt im NDR Info Talk mit Peter Maffay.
Strange brew.
Sie hören NDR Info, den Talk, und mein Gast heute hier ist Peter Maffay. Und wir sprachen gerade über die Musik, die ihn geprägt hat, als er in den Westen kam. Bands wie Cream beispielsweise. Was war denn mit den Stones?
Immer mehr Stones als Beatles, aber nur weil ich die Beatles zu kompliziert fand. Ich habe diese Komposition nie, also viele davon zumindest, nicht nachspielen können. Und die Qualität der Komposition und diese Musik, die erschloss ich mir viel später. Da kamen Kollegen um die Ecke, die konnten das und die haben es mir erklärt. Dann habe ich gesagt, oh, das ist aber irgendwie, die haben sehr früh in ein hohes Regal reingegriffen. Trotzdem ist mir Keith Richards mit seiner ewig verstimmten Gitarre immer sehr nah gewesen. Das fand ich immer faszinierender.
Sie ahnen es wahrscheinlich, warum ich die Stones anspreche. Die waren ja gerade erst wieder auf Deutschland-Tournee 2017 sehr erfolgreich. Ich habe sie in Düsseldorf auch sehen dürfen und es war schon phänomenal. Ich erinnere mich natürlich auch, wir beide erinnern uns sicherlich an Hannover.
Das war sicherlich die fliegenden Cola-Flaschen, ich weiß schon, was jetzt kommt. Ja. Soll ich?
Ja.
Gut. Dann ist es kürzer vielleicht. Fritz Rau, der wirklich eine herausragende Veranstaltergestalt in Deutschland war, über viele, viele Jahre und viele bekannte Leute rübergeholt hat, von Donovan über Dylan und John Baez und die Stones etc., der nahm auch uns und mich somit irgendwann mal unter seine Fittiche und sagte, okay, jetzt machen wir mal eine Tour zusammen. Wir wurden dann Freunde, es entwickelte sich sehr rasant. Wir hatten Steppenwolf draußen und Revanche und so weiter, alles Alben, die ihren Weg gemacht haben. Und plötzlich hier ist dann die Stones kommen und die suchen in jedem Land irgendwie so einen Act, der gerade irgendwie ein bisschen angesagt ist. Hättest du denn Lust, da im Vorprogramm zu spielen? Ich habe da keine 2 Minuten nachgedacht, gesagt, dreimal darfst du raten. Und ich habe das übergangen. Ich habe diese Konsequenzen, die entstehen könnten oder was das alles bedeuten würde, im Vorfeld der Stones aufzutreten, das habe ich gar nicht zu Ende gedacht. Ich war so fasziniert von diesem Gedanken, habe gesagt, das mache ich einmal und wahrscheinlich nie wieder. Ist auch so bis jetzt eingetreten, aber ein bisschen anders, als es damals gefühlt und gemeint war. Nein, es war einfach eine reizvolle Geschichte. Dann kam der Augenblick und dann kam Hannover, ein Sommertag mit Temperaturen um die 30 Grad. Nachmittags, der Planet brannte ordentlich und die Leute haben auch ein bisschen getrunken. Und wir gingen auf die Bühne und ich fing an mit Balladen. Das Programm entsprach ganz und gar nicht der Erwartung des Publikums. Und einige fingen an zu murren. Aus dem Murren wurde Aggression. Dann flogen die ersten Dinge auf die Bühne. Und dann konnten wir eigentlich einen Gemüseladen da aufmachen. Das war der Beginn meiner Reise durch 6 Konzerte, die immer am ersten Abend in der jeweiligen Stadt so ähnlich verliefen. Wir kriegten also richtig was um die Ohren. Fritz kam zu mir und sagte, Peter, du musst das nicht zu Ende spielen. Da habe ich gesagt, das mache ich zu Ende. Meine Band, die kam zusammen. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr aussteigt, ich bin euch nicht böse, das ist hier dumm gelaufen. Ich habe auch wirklich entscheidend Fehler gemacht, das weiß ich heute. Ich war beleidigt am ersten Abend, ich habe mich den Medien nicht gestellt und die haben mir dann ordentlich was eingeschenkt, zu Recht, wie ich jetzt empfinde. Aber wie gesagt, ich bin dann zu meiner Band gegangen, habe gesagt, das ist kein angenehmer Job, wer jetzt aussteigen will, mach das, ich bin euch nicht böse. Und alle haben gesagt, wir spielen das Ding zu Ende. Ich fand das klasse. Es hat uns sehr, sehr zusammengeschweißt. Der zweite Abend war auch immer erträglich. Da gab es dann schon mehr Platz für Musik und weniger für solche Akklamationen. Kurzum, es war wahrscheinlich die beste Lehre, die wir, vor allem ich, haben ziehen können. Das ist nie wieder passiert. Das Ausrufezeichen im Kopf lebt aber heute noch. Also das werde ich nie vergessen. Es war eine bittere Pille, Aber wahrscheinlich wie jede Hürde, die man als Hürdenläufer zu nehmen beabsichtigt, wenn man merkt, dass man sich blutige Knie holt, trainiert man, um höher zu springen. Und das bringt dann ein bisschen weiter. Also ich bin nicht undankbar für diese Situation.
Schönes Bild. Ich kann mich auch an diese Situation erinnern. Ich war damals im damaligen Niedersachsenstadion, auch im Innenraum. Und ich glaube, dass nur die Lethargie der meisten Leute durch diese Hitze Schlimmeres verhindert hat auch. Klar, die Leute waren schon teilweise ein bisschen aufgeladen. Aber dann kam noch die Jay Giles Band und die haben dann...
Die haben auch richtig hingelangt. Und ich weiß, wenn die Jay Giles Band gespielt hat, dann war es bei uns dann bald so weit und ich habe mich dann innerlich auch darauf eingestellt. Aber der entscheidende Faktor war, wir haben uns über das Repertoire, das wir gespielt haben, nicht die richtigen Gedanken gemacht. Und noch viel entscheidender, ich war damals nicht so weit, um vor 70.000 Leuten zu spielen. Ganz einfach. Wir konnten eine Arena machen mit 10.000 Leuten, das mit unserem Publikum, mit den Kriterien, die dort eine Rolle gespielt haben. Aber ich war nicht weit genug, vor einer solchen Megaband einen positiven Aufschlag zu machen.
Es war ja auch jetzt nur einer in wie vielen Jahren, fast 50 Jahren Karriere, ein Knick, würde ich mal sagen. Ansonsten ging die Kurve ja ständig bergauf.
Ja, wenn man ehrlich ist, dann muss man zugeben, dass nicht alles, was man anfasst, gelingt, ganz klar. Das gibt es Wellenbewegungen, es gibt auch Alben, die zahlenmäßig und chartmäßig und so weiter total gut funktioniert haben, aber man weiß selber, dass die irgendwo weniger substanziell waren. Ich habe Tourneen gespielt, die gingen von vorne bis hinten fast von selber. Und dann gab es auch welche, wo wir uns geprügelt haben und uns gequält haben und so weiter. Ich habe Phasen erlebt, wo ich selber verursacht habe, dass diese Quälerei stattgefunden hat durch Alkohol und Zigaretten und weiß der Kuckuck was, Exzesse, von denen wir dachten, die gehören dazu und so ein Blödsinn. Nach hinten hin wurde das alles ein bisschen professioneller, wurde ein bisschen disziplinierter. Für mich ist Disziplin kein unzulässiger Kontrapunkt zu Rock'n'Roll, ganz im Gegenteil. Immer wieder Leute kennengelernt, die extreme Rock'n'Roller sind, aber sehr, sehr auf den Punkt kommen, wenn es um Arbeitsauffassung geht und so weiter. Da haben sich auch die Kriterien verschoben. Also das hat wahrscheinlich dazu geführt im Laufe der Zeit, dass die Einbrüche seltener wurden und dass eine Kontinuität zustande gekommen ist, die man jetzt ein bisschen besser überschauen kann. Ja. Aber ganz so risikolos ist das, was wir machen, nicht. Wir können uns immer noch auch vertun. Ich glaube, es ist menschlich. Habe ein gutes Team um mich herum. Leute, die mutig genug sind, auch mal zu sagen, pass auf, was du jetzt da veranstaltest, ist nicht in Ordnung. Das braucht man auch, weil man manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht und dann die Orientierung vielleicht verliert. Und dann kommt anders hinzu, was vielleicht auch nicht unmaßgeblich ist. Nach hinten wird die Zeit knapp und man versucht, sie nicht zu vergeuden für unwichtige Sachen.
Was ja auch eine Zeit lang, zumindest aus meiner Warte als Musikjournalist, eine Rolle gespielt hat, war diese Häme, die einem oft entgegenschlug.
Ja, die Polarisierung, Schlagersänger konvertiert zu Rock'n'Roll, das kann nicht sein. Das war auch am Anfang, das ist ja nicht eine Entwicklung gewesen, die von heute auf morgen stattgefunden hat. Und die Konturen, die mögen da, und die waren auch noch ziemlich schwammig. Da gab es ein paar Ansätze, die gültig waren. Und dann wieder aber auch Teile, zum Beispiel auf einem Album, wo man sagt, das ist ja immer noch Schlager. Das dauerte eine Zeit lang. Und später, als es dann anders war, ich rede jetzt zum Beispiel von einem Album wie 96 und so weiter, wenn dann einer gesagt hat, das ist noch Schlager, dann hatte der was an den Ohren. Dann war der einfach nicht im Konzert oder hat sich an die Scheibe nicht mehr reingezogen, weil das war dann wirklich anders. Aber zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen ja jetzt irgendwie von Mitte 80, da waren wir manchmal noch selber ziemlich am Suchen. Ja. Und da war die Kritik durchaus angebracht. Die ist auch heute noch angebracht, wenn wir jetzt irgendwie Mist bauen würden. Also warum soll dann nicht jemand das auch so benennen? Ja, aber diese Metamorphose, die war in den Anfang der 80er Jahre noch lange nicht abgeschlossen.
Umso erstaunlicher, und damit kommen wir ja wahrscheinlich auch schon zum Ende des heutigen Talks hier bei NDR Info, umso erstaunlicher ist doch, dass es jetzt möglich ist, eine Platte, eine Single wie du, die die allererste Aufnahme war, wieder zu spielen. Ja, und auch im aktuellen Programm.
Das geht. Erstens einmal ist es nur ein Zitat. Also über die Länge von einer Strophe und einem Refrain sind wir nicht hinausgegangen. Nein, aber der Spaß ist riesig. Ich habe kein Problem damit, dass uns Leute begleiten, die erstens einmal genauso alt sind wie ich oder vielleicht sogar noch älter. Ja, das war noch nie mein Fokus, Young and Beautiful. Und dieses Dogma gibt es in meiner Birne Gott sei Dank nicht. Also es ist ein Geschenk und ein Privileg, dass uns Leute so lange die Stange gehalten haben, dabei sind. Und wenn denen dann du gefällt, weil sie sich da kennengelernt haben und heute immer noch zusammen sind, mein Gott, dann sollen sie das austoben. Ja? Ich gucke mir das an und es amüsiert mich. Ich nehme mich selber dabei ein bisschen auf die Schippe. Das kann man auch auf der Aufnahme sehen. Oder ich war 16 und sie 31, kommt dann im Chor zurück und alle Leute grölen das. Es ist Spaß. Es ist ein bisschen Ironie und dann geht das. Ja. Deswegen sind einige Songs dieser Zeit machbar. Es gibt dann eine ganze andere Reihe von Liedern, die würde ich nicht mehr anfassen, weil sie einfach wirklich nichts mehr erzeugen. Ja. Aber mit ein bisschen Lächeln, mit einem Augenzwinkern ist das machbar.
Ich fand genauso amüsant diesen Talk hier bei NDR Info mit unserem Gast Peter Maffay. Bedanke mich recht herzlich fürs Kommen und wünsche natürlich für die anstehende Tournee dann alles Gute und ganz viel Erfolg.
Danke. Super.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.